Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Hier ist wieder Anpfiff 15:30, euer Fußball-Podcast am Montagnachmittag. Eigentlich hatte ich mir eine richtig schöne Einleitung gebastelt, allerdings hat uns der Sören kurzfristig abgesagt. Den wollte ich eigentlich gefragt haben, wie es um seine Tsitaki-Tanzkünste nach diesem Wochenende stehen und wie der Uso geschmeckt hat. Aber Fabian, dich hätte ich noch eine Frage. Grüß dich erstmal, mein Lieber. Hast du dich von deinem Schockzustand vom Wochenende wieder einigermaßen erholt, nachdem du schon irgendwie fiebrig gesagt hattest, der FC Bayern wäre Holstein Kiel?
Ja, erstmal Servus aus dem Westen, aus Meerbusch. Komischerweise immer, wenn wir Podcast machen, schönstes Winterwetter, strahlender Sonnenschein. Eisig kalte Temperaturen, wir haben uns gerade eben vor der Aufzeichnung auch schon mal unterhalten. Jetzt in der heißen Phase der Saison sollten auch die Temperaturen wieder nach oben gehen. Trifft wahrscheinlich auch auf den FC Bayern zu, wenn es um das Offensivspiel geht, das so langsam wieder ein bisschen, ja, Temperatur aufgenommen werden sollte. Schock. Es war eigentlich ja doch in einer gewissen Hinsicht schon ein Schock. Auf der anderen Seite war es natürlich auch so, dass man die 8 Punkte verteidigen konnte, aber werden wir ja gleich nochmal ins Detail gehen. Ich hatte aber speziell gestern auch relativ viel Sport verfolgt, wie du ja auch. Doppelpass, der ganze Sonntag eigentlich Eishockey. Und was mir dann mal wieder aufgefallen ist, nachdem man auch so die sozialen Medien ja ein bisschen verfolgt hat, wie schön andere Sportarten dann im Vergleich zum Fußball manchmal sein könnten, wenn es um Fanlager geht, die sich einfach friedlich in den Stadion setzen, keine Beschimpfungen etc. Pipapo. Also ich glaube, da kann sich der Fußball in vielerlei Hinsicht von der einen oder anderen Sportart, denke ich, eine Scheibe abschneiden, wenn du mich fragst.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist ja schon seit mehreren Jahrzehnten so, ne, dass man das immer mal wieder hervorhebt. Aber komm, ihr seid es gewohnt bei uns. Wir machen einen kleinen Rückblick, bevor wir dann mit der Bundesliga weitermachen an diesem Wochenende. Blicken wir zurück, Fabi. Champions League, Playoffs, Hinspiel. Die Bayern waren zu Gast im Paradies und im Paradies, ja, gab es fast verdorbene Äpfel für die Bayern.
Boah, weiß ich gar nicht, ob ich so ausdrücken würde. Also ich glaube, ich habe schon über weite Strecken einen ziemlich souveränen Auftritt gesehen, den man sich dann selbst ein bisschen, glaube ich, kaputt gemacht hat mit dem Anschlusstreffer. Was man aber auch nicht vergessen darf, Celtic ist eine Mannschaft, die vor allem zu Hause international ziemlich stark ist. Es gibt nicht viele Mannschaften, die dort gewinnen konnten. Ich glaube, du hast ein super Ergebnis mitgenommen und kannst es jetzt unter der Woche zu Hause am Dienstagmorgen Abend veredeln. Und ich gehe schwer davon aus, dass es fürs Weiterkommen reicht.
Ich denke auch, können sich am Ende ja bei Manuel Neuer bedanken mit einer Riesenparade da zum Schluss. Ne? Aber ich glaube, du hattest auch gesagt, glaube ich, einen Tag später hatten wir telefoniert, wenn britische, schottische, englische Mannschaften dann halt von der Insel runterkommen, ja, sind sie dann halt auch nicht ganz so stark wie eigentlich dann zu Hause auf der Insel, ne?
Auf jeden Fall vom Gefühl her mehr verwundbar, ja.
Gut, dann machen wir weiter mit Borussia Dortmund, die mal wieder ihr anderes Gesicht gezeigt haben, anders zur Bundesliga. Da gewann der BVB nach einer ziemlich schwachen ersten Halbzeit dann doch am Ende ziemlich deutlich mit 3:0 und hat sich sogar noch eine etwas bessere Ausgangsposition als die Bayern verschafft.
Super, ja. Tatsächlich zweite Halbzeit wirklich auch zu den richtigen Momenten die Tore gemacht. In der ersten Halbzeit hatte ich ehrlicherweise ein bisschen Sorge, dass es ähnlich läuft wie in der Bundesliga. Und sie da in der zweiten Halbzeit wirklich guten Fußball gezeigt. 3 Tore gemacht auswärts. Normalerweise bist du jetzt durch. Ja, es fällt natürlich jetzt schwierig, nicht gleich direkt vorwegzugreifen auf den Samstag. Man dachte ja eigentlich so, dass es der Turnaround sein hätte können. Geschlossen. Ich glaube, es war das erste Mal auch vom Gefühl her tatsächlich, dass viele Jungs Lust hatten zu reden nach dem Spiel am Mikrofon. Ja, es war rundum gelungen, die zweite Halbzeit. Und international die deutsche Fahne wirklich sehr, sehr hoch gehalten. Auswärts beim Tabellenführer aus Portugal. Hut ab. Hätte ich nicht mit gerechnet.
Nee, und das hat sich dann hinterher auch auf die Kickernoten dann ausgeschlagen. Gerade die Spieler, die in den letzten Wochen ja, auch zu Recht scharfe Kritik bekommen haben. Ein Schahn 2,5, ein Julian Brandt eine 2 bekommen, Pascal Groß auch 2,5 und natürlich Ciro Guirassy jetzt mit 10 Toren in 9 Spielen eine 1,5. Also ist ja zumindest ein Zeichen, dass es auch geht, ne? Also sehr guter Auftritt von allen. Und dann hatten wir noch am Donnerstag eigentlich vom Ergebnis her auch eine positive Erscheinung. Der FC Heidenheim gewinnt in Kopenhagen mit 2:1. Am Ende nach Rückstand, 85. Minute in Siegtreffer. Ich habe mich da so ein bisschen gefragt, Fabi, so schön das ja ist, jetzt mit einer guten Ausgangsposition ins Rückspiel zu gehen zu Hause. Ist natürlich auch noch nicht das Weiterkommen mit Geweiter gepflastert. Allerdings, ob das so für die Liga, im Hinblick auf die Liga so gut ist, weiß ich nicht.
Ja, also ich glaube, dass das schon eine faustdicke Überraschung war, dass die Heidenheimer in Kopenhagen gewinnen. Tatsächlich, also ist natürlich auch so, wenn man jetzt Kopenhagen Stammgast in der Champions League die letzten Jahre, es gab einige große Mannschaften, die dort wirklich gestolpert sind. City, die Bayern, kann ich mich selbst auch daran erinnern, ganz, ganz schweres Spiel dort gehabt. Ein super Ergebnis und ja, und am Ende gebe ich dir auch natürlich recht, aber das ist das, was mich eigentlich immer so ein bisschen nervt. Du hast immer wieder so Mannschaften, die vielleicht vermeintlich kleiner sind, sich fürs internationale Geschäft qualifizieren. Und dann gibt es eigentlich immer nur zwei Richtungen, die Mannschaften gehen können. Die eine Richtung ist, der Mannschaft tut es überhaupt nicht gut. Und davon gibt es genügend Beispiele, sei es der SC Freiburg, der erste FC Köln vor vielen, vielen Jahren, kannst dich noch erinnern, mit dem Auswärtsspiel.
Mit Arsenal und so, ja.
Mit Arsenal und allem drum und dran, die das einfach nicht letztendlich auf die Kette bekommen, dann in der Bundesliga auch entsprechend zu performen. Und wenn man die Leistung jetzt am Sonntag wieder so gesehen hat, ja, gebe ich dir vollkommen recht. So langsam wird es wirklich ziemlich duster für die Heidenheimer. Und immer wieder hast du halt unter der Woche so ein Highlight mit drin und irgendwann, ja, wird es auch für die Heidenheimer nicht mehr reichen. Ich gebe dir recht, vielleicht wäre es besser gewesen, einfach auszuscheiden.
Frank Schmidt hatte ja schon auf 10 Positionen ordentlich durchrotiert. Ja, aber am Ende haben sie gewonnen. Ich habe jetzt mal geschaut, nächster möglicher Gegner, wenn sie wirklich weiterkommen sollten. Ich glaube, da wäre dann wirklich endgültig Schluss. Wäre dann wie in der Vorrunde der FC Chelsea dann für die Heidenheimer, ne?
Aber trotzdem aber auch ein Auswärtsspiel. Wir waren beide schon zusammen an der Stamford Bridge.
Yes.
Ja. Ich glaube, ja, das ist ein einmaliges Erlebnis und das darf man eigentlich keinem Fan ein Stück weit vorenthalten. Ich glaube, wenn es wirklich so weit kommt, dann einmal noch genießen.
Nochmal hin, ja.
Aber dann ist vorbei.
Vorbei. Genau. Gut, und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir den Step hinkriegen zum Freitagsabend, Eröffnungsspiel für den 22. Spieltag. FC Augsburg, ja, die letzten 5 Spiele ungeschlagen, 3 Siege, 2 Unentschieden hatte. RB Leipzig zu Gast. Und ja, bei den Leipzigern, Fabi, setzt sich eigentlich so, ja, zumindest ergebnistechnisch und auch von der Leistung her, so der Trend der letzten Wochen eigentlich weiter fort. Am Ende wurde es ein leistungsgerechtes, müdes, träges 0:0, wo die Leipziger ein bisschen größeres Chancenplus hatten. Aber am Ende geht der Punkt, glaube ich, für beide in Ordnung.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass oder bei den Leipzigern merkt man ein bisschen, dass es in dieser Saison eigentlich um nichts mehr geht. So kommt mir das manchmal vor. Die Leistungen wirklich sehr, sehr fragwürdig. Also ich bin mir ehrlicherweise auch nicht sicher, ob sich Marco Rose da auch über den Sommer hinaus wirklich Gedanken machen darf, wie er die Leipziger ein Stück weit näher an die Spitze ranbringt. Der ganze Auftritt am Freitagabend war wirklich wie nennt man das? Also wirklich, mir fehlen schon fast die Worte. Also es war kein gutes Fußballspiel. Also vor allem die erste Halbzeit war wirklich grausam. Da fiel es relativ leicht, auf andere Sportarten auszuweichen. Ich weiß nicht, wie es dir vorm Fernseher ging. Das war relativ wenig. Zweite Halbzeit dann zum Ende sogar beide Mannschaften mit den Möglichkeiten, einen Lucky Punch zu machen. Und für die Leipziger wieder mal eine Chance gewesen, eigentlich sich den vierten Platz auch ein Stück weit mehr zu sichern. Und das sind die Spiele, die du dann einfach gewinnen musst. Und die Augsburger haben, glaube ich, da das Maximale rausgeholt gegen einen Gegner, wo man vielleicht normalerweise nicht unbedingt mit Punkten rechnet. Ja. Tabellarisch stehen die Augsburger auch sehr, sehr gut da. Deswegen können die, glaube ich, meines Erachtens besser mit dem Punkt leben als die Leipziger, die wirklich von hinten den Druck ausspüren. Und zwar nicht nur von ein, zwei Mannschaften, sondern fast von der gesamten Truppe, die sich hinter ihnen einreiht.
Ja,
bis
stimmt.
Platz. Komm, wir nehmen sie mal mit rein, die Dortmunder. Bis Platz 11.
Das sind dann 8 Punkte oder so, glaube ich, ne? Müssten das sein, ne?
8 Punkte, aber du hast die Freiburger, die Mainzer mit 1, 2 Punkten hinten dran, selbst die Gladbacher in Schlagdistanz, was für die Leipziger auch unüblich ist, das Torverhältnis mit nur +7 bei der Differenz. Also wie gesagt,
ja, dazu habe ich
keine gute Saison.
Dazu habe ich auch noch einen Punkt, habe ich mir rausgeschrieben. Insgesamt schon das 5. Mal 0-0 gespielt, Fabi. Ne? Also die Leipziger, die ja eigentlich anhand des Kaders auch ja, geballte Offensivpower eigentlich auf dem Rasen haben und eigentlich für Tore präsentiert sind. Aber was mich da auch so ein bisschen, ja, ins Grübeln bringt, ist die Sache mit Luis Openda, der natürlich seiner Form momentan hinterherläuft. Marco Rose hat ja wohl letzte Woche schon ein Gespräch mit ihm gehabt, ist jetzt auch wieder nur in der 63. Minute erst eingewechselt worden. Also einige Topspieler laufen da auch gehörig ihrer Form hinterher, ne?
Ja, absolut.
Also von daher, ich wollte das die letzten 2 Wochen schon gesagt haben, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Leipziger so lange ruhig halten, wie Platz 3, 4 sogar so noch in Reichweite ist und sollte man sich dann doch noch weiter gen 4, 5, 6 orientieren, dass da vielleicht dann doch nochmal reagiert wird, aber ich gehe davon aus, dass ich am Ende, wenn sie Champions-League-Qualifikation schaffen sollten, man sich am Ende der Saison doch irgendwie von Marco Rose trennen wird. Ich weiß nicht wieso, ich habe da so ein bisschen im Gefühl.
Gut möglich, ja.
So, wie wollen wir weitermachen, Fabi? Der Samstag hatte ja nicht allzu viel zu bieten.
Ja, zumindest nachmittags auf jeden Fall nicht. Komm, wir nehmen Pauli gegen Freiburg.
Gut, da würde ich sagen, der Kicker titelte heute 3x1 ist 9. Die letzten 3 Spiele der SC Freiburg. 3x1-0 gewonnen. Am Ende fragt da in 4 Wochen keiner mehr nach. 9 Punkte und oben weiter festgesetzt.
Ja, und das Spiel hat eindrucksvoll bewiesen, dass wir mit unserer Meinung gar nicht so weit davon entfernt liegen. Es war eine Mannschaft St. Pauli, wo man spielerisch so oder so jetzt nicht wirklich das Feuerwerk schlechthin erwarten kann. Zu Hause geht es eigentlich in der Regel immer darum, ja, den Gegner vor allem mit Defensivarbeit mürbe zu machen, um dann irgendwo ja zu stechen. Dann hast du eine Freiburger Mannschaft und das meine ich damit, dass wir so weit gar nicht im Moment davon wegliegen. Fußballerisch wirklich das schlechteste Spiel, was wir am Samstagnachmittag gesehen haben. Die Freiburger auch wirklich minimalistisch unterwegs. Ich meine, am Ende des Tages ist es erfolgreich, deswegen darf man es eigentlich auch nicht in Frage stellen. Mit 9 Punkten in den letzten 3 Spielen, auch jetzt auswärts wieder bei St. Pauli gewonnen. Aber es ist halt nicht wirklich ansteckend. Es ist nicht attraktiv, es ist nicht sexy, aber es ist erfolgreich. Und es war ein Spiel, ja, hätte gut und gerne auch unentschieden ausgehen können, meines Erachtens zumindest. Und für beide Mannschaften ist trotzdem in der Tabelle relativ wenig passiert, vor allem für St. Pauli. Freiburg ganz klar schnuppert jetzt an der Champions League. Und da sind wir wieder an dem Punkt, ob das wirklich sein muss, sollen andere beurteilen. Ich glaube aber normalerweise von der Qualität und vom spielerischen Ansatz dürfte es für die Freiburger eigentlich dieses Jahr nicht reichen für die Champions League.
Ja, erste Halbzeit mehr oder weniger neutralisiert. Expected Goals 0,12 zu 0,3 sagt, glaube ich, alles über die Chancen in der ersten Halbzeit. Fabi, wollen wir noch über die Elfmeterschwäche sprechen? Der Freiburger auf den letzten 6 Elfmetern jetzt in dieser Saison 5 verschossen. Vincenzo Grifo die letzten 5 selbst alle verschossen. Also man sollte ihn dann vor sich selbst, glaube ich, bei den nächsten Malen ein bisschen schützen. Ne?
Hab ich so also irgendwann Gefühl. Muss man ihm den Ball wegnehmen, definitiv, da gebe ich dir recht. Wahrscheinlich auch jetzt. Für mich sind sogar 5 Verschossene schon zu viel. Ich glaube, es gibt andere Mannschaften, Vereine, da ist nach dem 2., spätestens nach dem 3. ist dann Schluss. Und so soll es dann auch bei den Freiburgern dann letztendlich jetzt
so kommen. Wenn der Panenka reingegangen wäre, wäre natürlich super gewesen. Aber ja, wenn es dann schief geht, sieht es natürlich ganz bescheiden aus für den Schützen Vincenzo
Grifo. Absolut.
Gut, dann lass mich mal weitermachen mit dem VfB Stuttgart. Der hatte den VfL Wolfsburg zu Gast. Die Wolfsburger die letzten Wochen immer gegen die Top-Teams angetreten und sich da schon das ein oder andere Mal mit dem ein oder anderen Punkt belohnt gehabt und guten Auftritten. Und jetzt am Ende war es ein glücklicher 2-1-Sieg, ziemlich spät. Der VfB ging dann in der 72. Minute durch ein richtig schönes Solo von Woltemade mit 1-0 in Führung. Sah zu dem Zeitpunkt eigentlich auch alles für einen Sieg aus. Des VfB spielte mehr oder weniger auf ein Tor, Spiel komplett im Griff gehabt. Ja, und dann waren es Thiago Thomas und am Ende Amoura, der einen fälligen Elfmeter nach VAR-Eingriff verwandelte. Ja, der VfB Wolfsburg gibt sich nicht auf, kämpft bis zum Schluss und ja, jetzt hat er sich mal belohnt. Spricht, glaube ich, auch für die Qualität des Kaders. 8. Mal jetzt in Folge nach einem Rückstand zurückgekommen, insgesamt 8 Punkte dadurch geholt. Also mit einer der Abstand unangenehmsten Teams in der Liga, die Wolfsburger.
Und ich glaube, auch beim VfB hat auch keiner damit gerechnet, dass das Spiel noch gedreht wird, dass du dann am Ende so einen blöden Elfmeter auch noch bekommst, dass der Ball da auf dem Oberarm fällt. Klar, du musst nach Regeln dann auf Elfmeter entscheiden. Wollte Made auch mit einem wirklich klasse Tor. Ich musste tatsächlich lachen, weil mir das erste Mal bei den Wiederholungen auch so ein bisschen aufgefallen ist, wie schlaksig und dürr seine Beinchen eigentlich sind und er da durchstolpert.
Darf ich kurz unterbrechen, aber, Fabi?
Ja,
ganz klar. Kurz. Diese Szene, ich habe eine Videosequenz vor Augen gehabt, an diesem Samstag direkt, die lief quasi parallel nebenher. Kannst du dich noch an die ganz jungen Zeiten, der Vergleich ist jetzt riesengroß, aber an die ersten Tore von Zlatan Ibrahimovic im Ajax-Trikot erinnern? Da gibt es YouTube-Videos, da läuft er auch gegen 4, 5 Leute so aufs Tor zu, macht dann das Tor so ähnlich wie Woltemade, also richtig stark gemacht.
Nee, kann ich mich nicht dran erinnern, auf jeden Fall, aber ja, was soll man sagen zu dem Spiel? Ich glaube, die Stuttgarter haben ihren eigenen Big Point damit ein bisschen zunichte gemacht. Ich glaube, mit einem Dreier jetzt gegen Wolfsburg, wo du lang als sicherer Sieger aussahst, wäre es natürlich auch tabellarisch wirklich richtig, richtig gut gewesen. Klar, am Ende ist immerhin noch alles drin, vor allem auch im Pokal. Ich bin mal gespannt. Da müssten, glaube ich, jetzt am Sonntag auch ausgelost werden, oder? Kann das sein?
Ist nicht erst noch die am Dienstag, Mittwoch die... Ach, nächsten Sonntag, klar, stimmt. Ja, ja,
müsste
dann ausgelost werden.
Müsste dann ausgelost werden, also drücken wir mal die Daumen, dass die Stuttgarter wirklich einen Gegner bekommen. Wo es dann fürs Finale reicht. Ich glaube, ich würde dem Verein definitiv auch einen Titel gönnen. Für die Wolfsburg auch. Ehrlicherweise mal ein ganz, ganz wichtiges Ausrufezeichen auch auswärts gesetzt. Es war kein gutes Fußballspiel, das muss man ehrlicherweise auch dazu sagen. Aber ich glaube, von beiden Mannschaften können wir die nächsten Wochenende die ein oder andere Überraschung mit Sicherheit noch erwarten.
Die Wolfsburg jetzt zu Gast dann unter der Woche in Leipzig. Wird mit Sicherheit auch kein leichtes Spiel für die Leipziger zu Hause gegen die Wolfsburger. Und bei dem Spiel muss man, glaube ich, auch wieder Amura von den Wolfsburgern hervorheben, ohne vorwegzugreifen. Also ist auf jeden Fall bei mir ein Kandidat schon mit für zumindest 11 der Saison. Also jetzt auch der Pass zum 1-1, dieser Außenrisspass, wie er den da reinspielt, wo Thiago Thomas reinrutscht. Also auch richtig, richtig stark gemacht, hatte sowas, glaube ich, schon mal gegen die Bayern auch so einen Pass gespielt gehabt. Ja, und die starken Gegner, jetzt der VfL Wolfsburg, alle hinter sich. Und jetzt kommen eigentlich alles nur noch Gegner, die hinter den Wolfsburgern stehen. Also vielleicht geht bei den Wolfsburgern dann, jetzt haben wir 2/3 rum, die letzten 11, 12 Spiele, ja auch noch weiter was nach oben.
Ja, auf jeden Fall, ja, glaube ich, auch Meister werden sie nicht.
Nein, Meister werden sie nicht, aber vielleicht greifen sie auch noch im Kampf um die Champions-League-Plätze mit ein, ne?
Ja, du sagst es, viele Punkte sind es nicht und ich finde die Wolfsburger an sich gar nicht so schlecht, wenn ich ehrlich bin.
So, und dann, Fabi, machen wir mit einer Mannschaft weiter, die uns von Woche zu Woche immer mehr überrascht. Du ja einer der größten Kritiker in den letzten Jahren. Die Borussia aus Gladbach gewinnt an der Alten Försterei und setzt den positiven Trend der letzten Wochen fort und bleibt auch beim 1-2 in Berlin weiter ungeschlagen.
Vor allem auch fußballerisch ein gutes Spiel von den Gladbachern über weite Strecken des Spiels. Das muss man ehrlicherweise sagen. Klar, der Spielverlauf dann auch noch mit den 2 frühen Toren für vermeintliche Sicherheit gesorgt. Und ich fand eigentlich ein rundum guter Auftritt der Gladbacher mit einem verdienten Dreier am Ende des Tages.
Ja, jetzt 10 Punkte aus 4 Spielen geholt. Also auch oben mit angedockt im Kampf um die Europapokalplätze, ne?
Ja, kaum einer hätte es für möglich gehalten, aber ich finde einfach, so langsam merkt man, dass sich in der Mannschaft auch wieder so ein gewisses Gerüst findet. Ich finde Kleindienst wirklich beispielhaft, wie er sich eingefügt hat. Ja. Einer der Fixpunkte in der Mannschaft. Dazu hast du noch Spieler wie Ulrich, die jetzt am Wochenende auch wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel hingelegt haben. Weigle, Sander auf der Doppel-6. Also es war wirklich ein sehr, sehr guter Auftritt der Gladbacher.
Aber wenn du vorne so einen wie einen Kleindienst mit drin hast, ne, der auch mit nach hinten arbeitet, da kannst du ja zwangsläufig auch dich gar nicht hängen lassen. Da läufst du automatisch deine Meter mit, gehst in die Zweikämpfe und alles. Er geht ja als Top-Vorbild voran. Ne? Und bei den Gladbachern jetzt auch, die letzten Jahre war es oft so, dass, wenn sie einmal den Anschluss bekommen haben, dass dann so ein bisschen angefangen haben zu wackeln. Aber jetzt bei dem Spiel, auch nach dem Anschluss der Unioner, der ja dann zu dem Zeitpunkt eigentlich auch verdient war, haben sich ja dann auch gesteigert zum Vergleich zur ersten Halbzeit, ganz ruhig Spiel weiter runtergespielt, ihren Stiefel, ne? Und am Ende verdient gewonnen. Die nächsten vier Gegner, also ihr Augsburger, Heidenheim, Mainz und Bremen, also alles definitiv machbare Aufgaben für die Gladbacher. Wenn ihr damit auch wieder mit 10 Punkten oder so rausgehst, bleibst auf jeden Fall weiter mit in der Verlosung drin.
Ja, zumal alle anderen ja auch nicht wirklich konstant dreifach punkten. Also von daher gebe ich dir recht, ja. Sieht sehr, sehr gut aus.
Und bei Steffen Baumgart, Fabi, kann man zumindest vielleicht festhalten, dass es in der Offensive, auch wenn es jetzt nicht für einen Punkt gereicht hat, auf jeden Fall leichte Fortschritte im Gegensatz zu den Anfangswochen zu erkennen sind.
Ja, und gut, dass mittlerweile mindestens 10 Punkte auf den Relegationsplatz sind. Weil wirklich viel sieht man von den Unionern auch nicht. Das muss man echt sagen. Ich bin nach wie vor überrascht, wie die Rollenverteilung in dem Kader auch bei Steffen Baumgart ist. Es gibt Spieler, die spielen eigentlich gar keine Rolle. Kevin Volland ist immer wieder ein Beispiel, was ich gerne anbringe. Von daher wird man die Saison wahrscheinlich irgendwo im grauen Mittelfeld beenden, ist meine Vermutung.
Ja, gehe ich auch von aus. So, und dann können wir ja eigentlich zur, ja, mit Abstand größten Überraschung des gesamten Spieltages kommen. Eigentlich wäre das jetzt der Part für Sören gewesen, aber der versucht nachher noch eine Sprachnachricht reinzuschicken. Die baue ich dann einfach im Anschluss an unsere Sache hier mit rein. Ja, der BVB, Fabi, macht mal wieder große Sorgen nach einem Champions-League-Auftritt. Insgesamt holten die Dortmunder nur 6 Punkte nach 9 Champions-League-Spielen am Wochenende. Sagt, glaube ich, auch so einiges aus. Aber jetzt der Auftritt beim VfL Bochum, beim kleinen Revierderby, war auch wieder ja, schwer in Worte zu fassen.
Ja, ich weiß gar nicht, was ich da Woche für Woche dazu sagen soll. Falls jemand denkt, dass mir das als Bayern-Fan Spaß macht, dem ist überhaupt nicht so, weil ich lieber die Dortmunder auch vorne drin hätte. In der Bundesliga, einfach vom Namen her, von der Größe des Clubs, das, was man am Wochenende auf dem Platz ja, gezeigt hat, das war schon fast eher so, dass man, ja, ich will das Wort gar nicht so gerne in den Mund nehmen, aber teilweise fast Arbeitsverweigerung, wenn du da den ein oder anderen Spieler siehst, wie er da auf dem Platz steht, welche Körpersprache, sprechen immer so viele im Fußball von Wertschätzung, die beim BVB sehr, sehr viele Spieler bekommen und bekommen haben. Im Umkehrschluss aber ihre Führungsaufgabe offensichtlich nicht annehmen wollen. Deswegen kann ich es gut nachvollziehen, dass der ein oder andere Experte ja mit Sicherheit in die Wunde oder den Finger in die Wunde legt bei dem einen oder anderen Spieler. Ich bin kein Fan von Namen nennen, aber es ist traurig. Es ist wirklich sehr, sehr traurig. Es ist erschreckend. Gegen wen spielen die Dortmunder nächste Woche? Ich glaube, es ist Union, ein Heimspiel.
Union, glaube ich.
Genau, ein Heimspiel gegen Union. Und was halt sich bei Dortmund die ganze Saison wirklich durchzieht. Jetzt hast du wieder einen Gegner zu Hause, den musst du schlagen, den wirst du auch schlagen. Zwei Heimspiele jetzt mit unter der Woche Sporting Lissabon und dann wird sich wieder sämtliches schön geredet. Ich bleib dabei, ich habe es diese Woche schon mal oder am Wochenende in unsere Gruppe geschrieben. Es wird auch schwierig für die Dortmunder wirklich in den Europacup zu kommen, wenn sich nicht schlagartig irgendwas ändert oder bessert. Und von daher, ja, ich würde es dabei eigentlich belassen, weil alles, was ich jetzt noch weiter sagen würde, würde jedem Dortmund-Fan wirklich wehtun.
Okay. Sky hatte in der Vorberichterstattung so eine Wahrscheinlichkeitstabelle laut KI sich produzieren lassen und demnach würde Borussia Dortmund auf jeden Fall um über 90% die Champions-League-Plätze definitiv verpassen und selbst die Europapokalplätze sind auch nur bei 60-65% gewesen. Also ich mache mir da auch echt ernsthaft Sorgen, weil du hast gerade gesagt, 8 Punkte waren es, glaube ich, jetzt auf Leipzig, auf Platz 4, meine ich, waren es. Ne? Also, ne, da muss die Konkurrenz erstmal 3 Spiele am Stück verlieren und du musst deine Hausaufgaben dann auch erstmal machen. Und die Dortmunder müssen auch noch nach Leipzig, so wie ich das gesehen hatte. Also leichter wird es für die Dortmunder auf keinen Fall. Ne? Und wenn du mal siehst, gerade die Anfangsphase, wo die Bochumer ja schon 3 richtig gute Abschlüsse hatten. Also von der ersten Minute an Einstellung, Kampf, Leidenschaft, haben die Bochumer den Dortmunder ja komplett ja, alles abverlangt. Ne? Genau das, was die Dortmunder ja nicht auf den Platz gebracht haben. Klar kann, man
definitiv.
Jetzt, klar kann man jetzt natürlich sagen, der Fehlplatz von Süle da leitet natürlich dann das Unheil weiter mit ein. Romasuras dann das 2-0 macht. Allerdings hatte Guirassy dann die hundertprozentige kurz vor der Halbzeit, aber auch in der zweiten Halbzeit 0,0 aufbäumen, planloses Anrennen rund um den 16er und wenn bei der Auswechslung bei, wer war es, Fabi? Gittens, glaube ich, mal da ins Gesicht geschaut hast. Also der war auch überhaupt nicht begeistert von seiner Auswechslung. Also da ist, glaube ich, auch ja, richtig der Ater momentan bei den Dortmundern.
Ist es, definitiv. Also wie gesagt, für mich schon fast ein Wunder, dass du da unter der Woche bei Sporting Lissabon so ein Spiel hinlegst in der zweiten Halbzeit. Wenn man das dann vergleicht mit dem, was man in der Bundesliga sieht. Ja. Aber auf, wie sagt man immer, am Boden oder auf am Boden liegende sollte man nicht eindreschen. Deswegen hoffen wir mal für den BVB, dass es die nächsten Wochen wirklich wieder deutlich bergauf geht.
Ja, aber wir versuchen ja schon immer, die Hand zu reichen und irgendwo noch was Positives irgendwie, ja, aus den ganzen Sachen.
Gregor Kobel.
Positiv.
Ja, ich glaube, ist er nicht sogar auch in die Elf der Woche gewählt worden beim Kicker als Trostpflaster? Ja, gut, aber.
Ja gut, ja. Sei es drum. Der Sören hätte wahrscheinlich jetzt noch deutlich euphorischer über das Spiel gesprochen, aber sei ihm gemütlich. Lass noch einen kurzen Step zu den Bochumer machen, Fabi, war natürlich im Hinblick auf, wir greifen jetzt mal vor auf den Sonntag, den Sieg der Hoffenheimer, dann ganz wichtig, da die 3 Punkte einzufahren. Also ich glaube, jetzt geht es wirklich nur noch um Platz 16, ne? Im Kampf mit Heidenheim und Kiel.
Ja klar, definitiv. Also du hast ja, wie gesagt, noch eventuell 2 Punkte in der Hinterhand, die dir gut geschrieben werden. Ja. Dann hast du den Platz inne. Dieter Hecking verbringt, glaube ich, Wunder. Eine totgesagte Mannschaft übernommen zu haben, mittlerweile wieder wirklich nah ran geführt oder punktgleich jetzt mit Heidenheim, Hoffenheim wirst du nicht einholen, Pauli wirst du auch nicht einholen. Dafür sind es einfach schon viel zu viele Punkte. Wären es jetzt irgendwo so 3, 4 Punkte, würde ich sagen, ja. Mit dem einen oder anderen Heimsieg, den du durchaus noch einfahren kannst, aber der Rest ist schon einfach zu weit weg und es geht um Platz 16 und es könnte ein heißer Tanz werden zwischen den drei beiden Mannschaften oder drei beiden Mannschaften, zwischen den drei Mannschaften, die 16, 17 und 18 begleiten in der Tabelle.
Ja. Hoffenheim haben sie noch auf jeden Fall zu Hause, aber ja, da weiß man bei den Hoffenheimern ja auch von Woche zu Woche nie, was sie da auf den Platz bringen am Ende. So, und dann haben wir uns richtig gefreut, Fabi. Samstagsabends Topspiel. Es war so mehr oder weniger mit die letzte Chance, haben wir gesagt, für die Leverkusen dann nochmal richtig an die Bayern ranzurücken. Du hattest im Vorfeld der Partie schon gesagt, mit dem Punkt können die Bayern ganz gut leben. Und am Ende, muss man sagen, können die Bayern froh sein, dass das Bollwerk wirklich bis tief in die Nachspielzeit am Ende gehalten hat. Und ein Punkt bei Rom gekommen ist. Oder? Jetzt ist der Fabi auch gerade weg. Jetzt weiß ich gar nicht.
Klar.
Jetzt bist du wieder da, Fabi.
Du hast ein Punkt dabei.
Du, Fabi, stopp mal kurz, bitte. Stopp mal kurz. Man hört dich komplett abgehackt gerade. Ich glaube, du musst nochmal neu anfangen. Ich weiß nicht, woran es gerade liegt, aber man hört dich nur abgehackt. Haben wir Fabi gerade verloren. Also ich glaube, das Trainerduell hat auf jeden Fall schon mal Xavi Alonso zu Beginn für sich entschieden gehabt, nachdem er da mal wieder mit einem taktischen Kniff um die Ecke kam. Hatte die Leverkusener Elf komplett ohne Strafraumstürmer aufgestellt. Kein Schick, kein Boniface. Die Münchner wieder ein bisschen überrascht, setzte da auf Wirtz und Teller ganz vorne im vorderen Bereich und hatte die Bayern da, glaube ich, schon so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt, die wahrscheinlich damit gerechnet hatten, dass die Leverkusener zumindest mit einem Stürmer auflaufen werden, mit einem Strafraumstürmer. Am Ende waren es dann Wirtz und Teller, die vorne erstmal gewirbelt haben. Und jetzt, glaube ich, Fabi, bist du wieder da?
Ja, ich lasse dich doch nicht alleine, ja. Wobei man jetzt vermuten könnte, zum richtigen Zeitpunkt hat
die Technik eingreifen. Nein, alles gut. Ich bin gerade nur erstmal auf die Aufstellung der beiden Teams eingegangen. Vielleicht nochmal Xavi Alonso. Taktisch vielleicht Vincent Kompany so ein bisschen überrascht mit seiner Aufstellung bezüglich der Stürmer.
Glaube ich gar nicht, weil das hat er ja das ein oder andere Mal, vor allem bei den Auswärtsspielen in München, ähnlich gemacht. Also wirklich überraschend kam es nicht. Wie gesagt, überraschend war für mich eigentlich dann zu sehen, wie die 90 Minuten laufen. Weil das eine ist ja, ein Bollwerk aufzubauen, beziehungsweise letztendlich ultradefensiv einen Ansatz zu finden. Das andere ist aber dann natürlich von einer Mannschaft wie Bayern München zu sehen, mit Kingsley Coman, Harry Kane, Michael Olise, Jamal Musiala, dass es nicht mal möglich war, den Ball ja, über die Mittellinie zu bringen, geschweige denn den Ball in der gegnerischen Hälfte zumindest mal zu halten, beziehungsweise in die Nähe des 16ers zu kommen. Und das war das, was mich eigentlich so schockiert hat an dem Samstagabend in einer gewissen Hinsicht. Und deswegen ist es erschreckend gewesen, tatsächlich, wie der Punkt dann am Ende zustande kam. Und ich habe es dann auch in unserer Gruppe gesagt, es war schwer, sich über den Punkt dann am Ende des Tages zu freuen, weil man schon auch zur Wahrheit gehört auch dazu, dass die Leverkusener ihre, sagen wir mal, zwei wirklich dicken Chancen hatten. Und in der Regel würde ich behaupten, dann fährst du da mit einem 0-1 oder 1-0 heim. Dann lobt dich auch keiner mehr für dieses Defensivverhalten. Also wie gesagt, es war sehr, sehr viel Glück dabei. Und auf der anderen Seite ist es natürlich halt auch so, und das darf man dann auch nicht vergessen. Ich glaube, den Ansatz hatten die Leverkusen in ähnlicher Form, vor allem die letzten beiden Spiele in
Genau,
München
ja.
auch schon mal. Da wurde es dann am Ende ja abgefeiert, auch medial, wie clever. Es gehört zum Fußballleben auch dazu, dass man hin und wieder mal Glück hat. Jetzt war es tatsächlich vollumfänglich auf Seiten der Bayern. Was vielleicht mir auch noch aufgefallen ist, es war schon auch ziemlich viel Emotion im Spiel. Man hat es auch deutlich immer bei der Leverkusener Bank gesehen, die wirklich komplett ja on fire waren. Ja, aber was soll ich sagen? Es war kein verdienter Punkt für die Bayern am Ende. Die Leverkusener hätten ihre 3 Punkte mitnehmen müssen. Mehr Eingeständnis als Bayern-Fan kann man gar nicht geben. Wo ich wirklich froh drüber bin, das sage ich dir auch ganz ehrlich, dass es am Ende nicht eine strittige Situation
Ja, das
gegeben
stimmt.
hat, die das Spiel entweder auf die eine oder auf die andere Seite hat kippen lassen, also eine Elfmeter oder eine rote Karte, sondern es war wirklich ein Spiel, wo es wirklich für die Leverkusener sehr ärgerlich war, dass sie da keine 3 Punkte mitnehmen müssen.
Wir haben ja jetzt schon einige Spiele diese Saison von den Bayern gesehen und wurde ja schon das ein oder andere Mal von einem schlechten Spiel, ich denke da jetzt an die Auswärtsauftritte in der Champions League und so, drüber gesprochen, wo die Bayern ja immerhin noch schon mal ein paar Chancen auch und Abschlüsse hatten. Jetzt bei dem Spiel, erster gefährlicher Torabschluss, der sogar noch abgefälscht war, war glaube ich in der 73. Minute, bedingt durch das hohe Pressing der Leverkusener. Ist den Bayern jetzt am Wochenende, sind denen ihre Grenzen aufgezeigt worden oder konnten sie vielleicht auch
Nee,
gar nicht mehr oder kann man das?
glaube ich. Ich glaube das wirklich nicht. Also mal angenommen, in der Theorie, die beiden Mannschaften würden jetzt in der Champions League aufeinandertreffen, wir würden zwei komplett unterschiedliche Spiele sehen. Was jetzt schon auch noch vielleicht in die Gesamtbetrachtung mit reinkommen muss, ist, du hast halt jetzt im Februar auch viele englische Wochen gehabt. Jetzt warst du unter der Woche noch in Schottland, kommst am Donnerstag zurück und spielst Samstagabend das Topspiel. Die Leverkusener hatten eine ganze Woche Zeit, sich auf das Spiel vorzubereiten. Vielleicht haben einfach auch ein bisschen die Frische oder die Fitness gefehlt. Und glaub mir, das Spiel jetzt eine Woche später unter ja ähnlichen Voraussetzungen, wenn es um die Belastungssteuerung geht, das werden zwei komplett unterschiedliche Spiele werden. Ja, aber ich gebe dir recht. Jetzt wurdest du am Samstag wirklich förmlich dominiert und zum Teil an die Wand gespielt, aber ich glaube, da würde mir auch jeder Leverkusener Fan recht geben, so ein Spiel wird es nicht nochmal geben.
Ja, was man bei dem Spiel, was mir besonders aufgefallen ist, was die Leverkusen richtig gut gemacht haben, wen sie auch komplett aus dem Spiel genommen haben, Xhaka und Palacios waren da mit so die wichtigsten Protagonisten, also Jamal Musiala eigentlich komplett aus dem Spiel genommen. Ne? Also beim allerersten Ballkontakt sofort mit zwei, drei Leuten ringsherum x-mal auf dem Boden gelegen, oft am Reklamieren gewesen, überhaupt gar nicht sein Spiel gewesen. Ne? Also wenn du jetzt den Vergleich zu Wirtz herziehst, hat Wirtz das Spiel auf jeden Fall ja für sich entschieden, ne?
Ja, aber ich glaube, da geht es am Ende des Tages ja gar nicht drum, weil weder Wirtz sich jetzt was davon kaufen kann, noch
Ja,
ein
ist richtig,
Leverkusener.
ist richtig. Aber die Diskussion um beide, wer momentan der Beste und hin und her, ne? Also zumindest kann man bei dem Spiel sagen, 1-0 für Würz.
Ja, klar, kann man definitiv so sagen. Auf der anderen Seite sage ich auch immer, ich würde die beiden gar nicht immer so miteinander vergleichen und in Wettbewerb gegeneinander stellen, weil sie unterschiedliche Spielertypen sind. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, ist ja, glaube ich, ich kann mich nicht daran erinnern, in der ganzen Zeit, in der ich bewusst Fußball verfolgt habe, dass wir in Deutschland zwei solche Ausnahmespieler haben. Und von daher sollten wir einfach super happy sein und vielleicht auch hoffen, dass es nicht unbedingt im Achtelfinale der Champions League auf dem Aufeinandertreffen von Leverkusen und Bayern schon kommt.
Wären aber zumindest zwei sehr geile Spiele. Eine Randnotiz noch am Freitag, Fabi. Jamal Musiala, es war ja nur noch eine Frage der Zeit, bis es bekannt gegeben wird. Vertrag verlängert bis 2030 mit unterschiedlichen Ausstiegsmöglichkeiten, ein, zwei Jahre vor Vertragsende. Vertragsgehalt 20 Millionen plus Boni. Ich hatte heute einen Artikel im Kicker noch gelesen. Tut der FC Bayern sich mit seiner Gehaltsstruktur damit einen Gefallen? Ich meine, Fonzie Davis hatten sie jetzt auch für um die 20 Millionen verlängert. Ein Kimmich wird sich da wahrscheinlich dann auch mit einreihen. Ich habe so das Gefühl, dass mittlerweile doch wieder mehr die Spieler das Heft in der Hand haben als der FC Bayern, weil kommende Stars werden sich natürlich auch an diesen Gehältern orientieren, oder? Man wollte
Ja,
ja
gebe
eigentlich
ich.
davon weggehen.
Ja, auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man das Gesamtpaket für Musiala halt in den Fünfjahresvertrag oder gepackt hat. Die Frage ist halt nur, was lässt du ihn gehen oder du lässt ihn ziehen? Was kostet es wirklich gleichwertigen Ersatz zu finden, inklusive Ablöse? Von daher glaube ich schon, dass der Vertrag oder die Verlängerung an sich wirklich ein cleverer Schachzug war, selbst auch mit den Ausstiegsklauseln, 175 Millionen oder 100 Millionen. Und da kann ich eigentlich auch nur immer müde drüber lächeln, weil ich habe in vielen Foren natürlich auch gelesen, dass es ja, eher bescheiden ist, so eine Ausstiegsklausel in den Vertrag mit einzubauen. Und ich bin aber felsenfest der Meinung, es gibt nicht viele Vereine, die für ihn in Frage kommen. Und meines Erachtens sind es vielleicht ein, zwei Vereine, die da in der Lage wären, ihm sowohl von der Mannschaft als auch von den Erfolgsaussichten her Besseres zu bieten. Das ist einmal Real Madrid und vielleicht da ja, irgendwo City oder Liverpool. Deswegen würde ich auch die Gefahr relativ gering einschätzen, dass Jamal Musiala nach 3 Jahren die Ausstiegsklausel zieht und für 175 Millionen irgendwo hinwechselt. Von daher bin ich da eigentlich relativ gelassen und ich glaube, dass du als Bayern München schon auch ja, die Mannschaft mit gewissen Eckpfeilern begleiten musst. Einer davon ist er, links hinten Alphonso Davies. Und im Laufe der nächsten Jahre werden dann mit Sicherheit nochmal ein, zwei, drei andere dazukommen, die das gesamte Gerüst tragen. Von daher war die Verlängerung wirklich ein ziemlich starkes Zeichen an die
Korrekt, ja.
Fußballwelt.
Das stimmt. So, Fabian, würde ich sagen, über den Sonntag, da waren wir ja mal wieder bei unseren beliebten drei Spielen, können wir relativ schnell drüber hinweggehen. Ich fange mal an mit dem Nachmittagsspiel. Das lief vor dem Rheinischen Derby, deswegen habe ich mir das mal über 90 Minuten angeschaut. Ja, die TSG Hoffenheim gibt mehr oder weniger die passende Antwort auf die unterirdischen Leistungen in der Vorwoche und gewinnt am Ende nach 0-1 Rückstand, ging früh in Rückstand. 7. Minute durch ein Eigentor von Soki. Die passende Antwort. Gewinnen am Ende verdient. 3-1 in Bremen. Mittlerweile seit 11 Jahren in Bremen ungeschlagen. Und ja, mit dem Sieg haben die Hoffenheimer sich jetzt auf 7 Punkte vom Platz 16 verabschiedet. Ich denke, ist jetzt auch erstmal wieder ein bisschen Ruhe. War ein ganz anderer Auftritt zur Vorwoche. Also haben auf jeden Fall gezeigt, zu was sie eigentlich imstande sein müssten. Und es gilt es, das auch mal in den nächsten Wochen mal konstant auf den Platz zu bringen, würde ich sagen.
Ja, da kann man eigentlich nicht viel hinzufügen. Viel mehr fußballerisch überzeugt hat dann ja, die Eintracht tatsächlich ein sehr gutes Fußballspiel gegen Holstein Kiel. Wirklich sich so ein bisschen spielerisch auch mal von einer ziemlich attraktiven Seite gezeigt. Wenig ja, ergebnisorientiert und kämpferisch zu den Punkten gekommen, sondern wirklich schönen Fußball gespielt. Passend eigentlich zum ja, nächsten Highlight, was auf die Frankfurter wartet, nämlich ein Auswärtsspiel in München nächste Woche oder diese Woche, Sonntag. Die Kieler hatten eigentlich keinen Auftrag am Sonntagnachmittag bei den Frankfurtern und wurden dominiert und von daher folgerichtig die 3 Punkte für die Eintracht. Ganz, ganz wichtig auch für die Tabelle.
Und die Kieler kann man vielleicht nur ganz kurz noch erwähnen, haben schon Glück gehabt, dass die Frankfurter mehr oder weniger ja schon einiges haben liegen lassen. Sonst hättest du auch, gerade was das Torverhältnis angeht, im Abstiegskampf noch deutlich, deutlich dicker kommen können. Ne? Also
Absolut.
von daher. Aber war allgemein auch ziemlich schön zu sehen, den jungen Osu neben dem erfahrenen Mario Götze dann hinter Ekitiki.
Ekitike.
Danke, Fabi. Und dann auch die jungen Sechser dann mit Larsson und wen hatten wir dann noch rumlaufen auf der Sechs? Was nochmal? Ich habe es
Also
mir
du
auch.
hattest Höhlund.
Höylund, genau, Höylund und Larsson da auf der Doppel 6 bzw. 8. Also richtig stark gespielt. Hat mir sehr gut
Ah.
gefallen in der Mitte. Und die Frankfurter greifen ja dann, glaube ich, nächste Woche dann international dann ein. So.
Yes.
Und dann haben wir noch zum Abschluss, Fabi. Da haben wir uns, glaube ich, beide nur noch die Highlights angeschaut. Ne?
Viper Burkhardt,
Viper Burkhardt,
2-0,
Auswärtssieg Mainz.
kampfbetontes Spiel in Heidenheim, wo sich am Ende die Qualität durchgesetzt hat. Schön auch Johnny Burkhardt wieder zu sehen. Meines Erachtens bester Mann am Platz. Tor gemacht und ja, die Heidenheimer sozusagen in der Realität des Abstiegskampfs Finale angekommen. Es wird jetzt ganz, ganz schwer, wenn du mich fragst.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Johnny Burkhardt trotz seiner einigen Ausfälle schon in dieser Saison auch schon bei 13 Saisontoren wieder. Stell dir mal vor, der Junge wäre komplett über eine ganze Saison mal gesund. Puh, der wäre auf den Spuren von Harry Kane wahrscheinlich.
Yes.
Gut, Fabi, Überraschung, zweite Liga, unser Lieblingsthema. Erste Überraschung, Freitagabend, der FC Magdeburg gewinnt nach ja, über einem Jahr mal wieder ein Heimspiel zu Hause und das am Ende ziemlich deutlich im vermeintlichen Spitzenspiel gegen den ersten FC Köln. 3-0, Statement-Sieg.
Ja, waren auch alle sehr erleichtert. Ich habe die Highlights tatsächlich in der Sportschau am Freitagabend auf One HD gesehen. Ich wusste gar nicht, dass es da Live-Bilder oder Real-Life-Bilder gibt. Habe mich sehr darüber gefreut. Am Ende auch ein verdienter Sieg. Alle sehr, sehr erleichtert. Ich glaube, eins der vermeintlichen Spitzenspiele am Samstag, Lautern Hannover, torlos. Wieder mal tatsächlich die Fortuna, die zu Hause ja, 2-1 die Hertha schlägt und
Auch wieder,
sich
Fabi,
ja, erzähl
total,
du.
total aus meiner Sicht wirklich Glück gehabt. Unverdient will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber die Hertha haben mit Abstand das beste Saisonspiel gemacht. Die Düsseldorfer richtig Glück gehabt, dass die Hertha da nicht ein paar Konteraktionen richtig besser ausgespielt hat. Hätten sie locker 2-3-0 führen können. Ja, dann wechselt Daniel Thun, wechselt das Geburtstagskind Pjakovic ein, Doppelpack innerhalb von 3 Minuten, Spiel gedreht. Ja, und die Konsequenz folgte ja dann heute am Montag. Die Hertha stellte ja einen Coach dann noch frei. Ja, musste man dann, glaube ich, auch bei dem Abwärtstrend, letzten 4 Spiele, alle verloren, dann auch irgendwann die Reißleine ziehen. Ne? Das dann Fjell dann entlassen und heute soll wohl auch, ich habe gerade gelesen, entlassene Leitl wurde ja in Hannover die Saison schon entlassen, soll wohl neuer Kandidat sein. So schnell kann es dann gehen.
Definitiv. Ja, aber sind die wieder oben dran jetzt,
Ja.
die Fortunen? Ja, und wie gesagt, und ganz ärgerlich wieder mal der HSV auswärts beim Tabellenletzten 1-1. An dem Spieltag, wo du die Chance hast, an die Tabellenspitze zu klettern und reißt dich eigentlich wirklich wieder mal ein in die Riege der großen Traditionsvereine, die Woche für Woche Chancen liegen lassen. Ich bin gespannt, wie das am Ende des oder am Ende des 34. Spieltags wirklich aussieht in der Tabelle.
Ja, dann vielleicht noch die Nürnberger, die spät gewinnen gegen die Ulmer. Siebter Heimsieg in dieser Saison. Docken jetzt auch oben weiter mit zu den Aufstiegskandidaten an. Schalke gewinnt auch gegen den ja, sehr harmlosen KSC am Ende verdient mit 2:1. Und ansonsten, ja, Braunschweig springt auch weg von den Abstiegsplätzen, gewinnt zu Hause gegen Darmstadt 1:0. Vierte Niederlage in Serie für Florian Kohfeldt. Auch so ein kleiner Abwärtstrend momentan, nachdem es ja da lange Zeit ziemlich gut aussah bei den Darmstädtern. Und ja, alles weiter ganz, ganz eng beisammen.
Absolut.
Und dann haben wir, Fabi, diese Woche noch Champions League Rückspiele. Da haben wir, glaube ich, ein Spiel, was ganz doll hervorsticht, wo wir uns alle sehr drauf freuen. Aber machen wir erstmal mit den deutschen Mannschaften weiter. Der BVB kommt weiter.
Ja. 1:0 Sieg gegen Sporting Lissabon.
Die Bayern machen ihre Hausaufgaben auch zu Hause, deutlich.
1:0 Bayern München.
Okay. So, was haben wir denn dann noch? Dann haben wir noch unser Spiel. Ja, Milan muss gegen Rotterdam. Haben ja das Hinspiel verloren. Ich hoffe mal, das italienische Herz schlägt weiter und Milan kommt weiter. Dann haben wir noch, was haben wir denn noch? Ja, PSG sollte auch weiterkommen. Die hatten ja das Hinspiel
schon. Das Ding ist schon durch.
Durch ja. Mit 3:0. City Real, Fabi. Beziehungsweise Real ja. City. So. Jetzt am Wochenende auch nur unentschieden wieder gespielt. Bellingham vom Platz geflogen. Schiedsrichterbeleidigung.
Komm, ich treibe es auf die Spitze. Das Spiel geht ins Elfmeterschießen und City kommt weiter.
Ich würde mich auch freuen, stimme ich mit zu. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn City weiterkommen würde. So, und dann zu guter Letzt, es darf nicht fehlen, Gewinner des Spieltages, Fabi.
Toni Burkhardt und Mainz 05.
Okay, ich habe einen durch Zufall heute rausgesucht. Nabil Bentaleb, nach 8 Monaten zurück wieder auf dem Platz. Die hat jetzt einen Herzschrittmacher. Und trifft zum 1:0. Am Ende ist das Spiel 2:0 für Lille in Rennes ausgegangen. Schönes Comeback für Nabil Bentaleb. Kennen wir ja auch noch
aus Schalker Zeiten. Das sind aber schöne Worte zum Ende.
Ne? Habe ich mir gedacht. So, Fabi, jetzt geh mal mit der, du mit der Familie. Ich gehe noch eine Runde laufen. Du gehst wahrscheinlich ein Eis essen noch bei strahlendem Sonnenschein.
Geschenke muss ich noch besorgen. Geschenke.
Die Frau
für Arbeitskollegen.
Ah, Arbeitskollegen. Okay.
So das sieht's aus.
Alles klar. Gut, Fabi, hat Spaß gemacht.
Schöne Woche, schöne internationale Woche. Wir hören uns.
Wir hören uns. Bis dahin.
Ciao, ciao. Ciao.